Die Freien Wähler waren erfolgreich in Bayern. Die Piratenpartei feiert überraschende Ergebnisse bei der Europawahl. Rechte Parteien gewinnen in einzelnen Landstrichen gefährlich dazu. Die großen Volksparteien orientieren sich an der Marke 30% plus minus x. Und die Opposition gewinnt insgesamt nicht entscheidend dazu. Mehrheitlich streben die etablierten Parteien jetzt in die Mitte. Verändert sich die Parteienlandschaft in Zeiten der Krise? Welche Auswirkungen hätte das auf die Bundestagswahl? Wird der Erfolg der Bürgerinitiative Freie Heide über das Bombodrom in Brandenburg neues politisches Engagement fördern? Brauchen wir also neue Parteien im Land und wird es am Ende wieder eine große Koalition geben? Also weiter wie bisher oder doch Piratenpartei? Was sollen wir nur wählen? Einige Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Zum Wortwechsel begrüßt Sie Matthias Thiel. Mit mir im Studio sind Vera Gaserow, Parlamentskorrespondentin der Frankfurter Rundschau.
Guten Tag.
Dr. Wolf Schmiese, Parlamentskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Guten Tag.
Dr. Gero Neugebauer, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin.
Guten Tag.
Und aus Bonn ist uns zugeschaltet Dr. Gerd Langguth vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn.
Gruß nach Berlin.
Ich grüße auch alle. Derzeit sagen die Demoskopen, bei der Bundestagswahl ist mit einer schwarz-gelben Mehrheit zu rechnen. Union und FDP liegen bei 50 plus x. Doch fast die Hälfte der Wähler weiß noch nicht, wie sie sich entscheiden wird. Gleich zu Beginn Ihre Erwartung, Frau Gaserow, wird es am 27. September eine neue Konstellation geben oder bleibt es doch bei der Großen Koalition?
Also ich werde mich hüten, da jetzt Prognosen abzugeben. Und gerade wir Medienvertreter sollten uns auch ein bisschen zurückhalten, die Umfragen, die jetzt kursieren, schon als endgültiges Ergebnis zu betrachten. Weil das wird natürlich sehr leicht zum Selbstläufer. Wenn man immer sagt, Schwarz-Gelb gewinnt die Wahl, das ist bombensicher, dann erfüllt man damit natürlich auch eine Prognose, weil die Menschen wollen natürlich gerne auf der Siegerseite sein. Also insofern gebotene Zurückhaltung. Was ich nur feststelle ist oder meine registrieren zu können, dass wir im Moment gar keine richtige Wechselstimmung haben. Das heißt, zumindest die Kanzlerin dürfte doch relativ fest im Sattel sitzen.
Hat der Wissenschaftler vielleicht eine Prognose, Herr Langguth? Seit 1998 gibt es ja keine bürgerliche Mehrheit mehr im Bund. Kann sich das in Krisenzeiten jetzt vielleicht verändern?
Und Krisenzeiten sind meines Erachtens Kanzlerzeiten, denn immer wenn es kriselt, wenn es schwierig ist, hat der Kanzler oder die Kanzlerin immer Vorteile. Und deswegen glaube ich, hat unsere Kollegin Frau Gaserow völlig recht, wenn sie sagt, dass es doch eine gewisse Möglichkeit für Frau Merkel gibt, weiter zu regieren. Allerdings in welcher Konstellation weiß man nicht. Wir haben ja natürlich die Situation, dass insgesamt die Parteienlandschaft ziemlich in Auflösung befindlich ist, dass die Milieus, die Parteimilieus, die es früher doch gab, die teilweise funktionierten, dass die immer weniger Bindungskraft entwickeln. Und es wirkt sich natürlich bei einer solchen Wahl aus. Ich persönlich glaube aber, dass bei den Bundestagswahlen kein dramatischer Rückgang der Wahlbeteiligung sein wird, weil doch immer mehr Leuten auch der Ernst der wirtschaftlichen Lage klar wird. Und insofern wird auch das Thema Wirtschaftspolitik durchaus mit im Zentrum der Auseinandersetzung stehen.
Zu den Themen kommen wir vielleicht gleich noch. Herr Schmiese, suchen die Wähler noch nach Alternativen, wenn man sich die hohe Zahl der Unentschlossenen anschaut? Oder bleibt es so, wie die beiden Prognosen eben schon lauteten?
Ich glaube, die Zahl der Unentschlossenen ist begründet, weil einfach noch ein paar Wochen ins Land gehen. Und ich weiß aus den Parteien oder sagen wir aus der Union heraus, dass man dort die Sorge hat, der Unsicherheitsfaktor könnte noch die FDP sein, weil man nicht weiß, ob dort irgendein Skandal, wir hatten jetzt die Möllemann-Rückzahlung, irgendetwas hochkocht, was diese Partei zu hektischen Wendemanövern vielleicht führt und wieder Wähler abschreckt. Also da ist eher die Sorge, dass man nicht für den Partner mit Politik machen kann, gleichwohl aber ein bürgerliches Bündnis als Mehrheit anpeilt. Was die Union selbst angeht, will man, glaube ich, sehr behutsam in diese Wahl und in diesen Wahlkampf gehen und den potenziellen Partner SPD, der ja auch einer ist, einerseits pieksen und ärgern, aber sich dann sofort zurückziehen, wenn also im Wahlkampf die SPD reagiert. Also man will einen doch sehr verhaltenen Wahlkampf machen und möglichst diese Umfragewerte halten. Insofern kann man, und da hat Vera Gaserow vollkommen recht und Herr Langguth, nicht sagen, was in ein paar Wochen passiert. Wir sind alles gebrannte Kinder von der letzten Bundestagswahl. Da war es sogar Tage vorher noch nicht klar. Aber ich glaube, es wird, so sieht es aus, zumindest von den Parteien, kein aufregender Wahlkampf werden sollen.
Herr Langguth sagt, es wird durchaus eine anständige Wahlbeteiligung geben, wenn ich ihn richtig interpretiere, Herr Neugebauer. Wie sehen Sie das? Wird die Wahlenthaltung vielleicht doch eine Rolle spielen diesmal oder mit welcher Beteiligung rechnen Sie?
Ich ziehe mal die Leute in Betracht, die sagen, es ändert sich sowieso nichts, ob ich die eine oder andere wähle oder ob ich überhaupt wähle. Die Parteien unterscheiden sich nicht so sehr. Und ich gucke mir die Wahlbeteiligung über längeren Zeitraum an. Herr Langguth ist zuzustimmen, wenn das Motiv stimmen würde. Die Wähler erwarten genügend Kompetenz von den Regierungsparteien, insbesondere von der Union, dass sie die Wirtschaftskrise löst und die Finanzmarktkrise. Und dann stimmen sie zu. Aber andererseits beachte ich die gegenwärtige Diskrepanz zwischen einerseits der Aussage, wir werden Steuersenkungen machen, wenn es wieder gut geht. Andererseits 93% aller Parteiunabhängiger sagen, erzähl mir nichts von Steuersenkungen, dann bin ich nicht so sicher. Also ich bin unschlüssig und tendiere eher dazu zu sagen, noch fehlen die mobilisierenden Themen, die die Wähler vielleicht über die bisherigen treuen Anhänger hinaus motivieren könnten, wählen zu gehen, also Skepsis angesagt.
Man kann ja nur wirklich feststellen, dass es noch keinen Wahlkampf gibt. Lähmt da die Große Koalition derzeit oder sind die Wahlkampfstrategen so pfiffig, dass sie das alles in die letzten 2 oder 3 Wochen packen?
Na, ich würde sagen, sie lähmen alle einander, weil theoretisch ja neue Konstellationen quer durch die Parteibetten möglich sind, um es ganz flapsig auszudrücken. Nein, aber es gibt ja im Grunde jede Farbkombinationsmöglichkeit, rein theoretisch vielleicht ausgeschlossen, ein Bündnis zwischen FDP und Linkspartei oder auch weitgehend ausgeschlossen, allerdings nicht im Wahlprogramm, ein Bündnis zwischen Linkspartei und Union. Insofern lähmen also selbst die eigentlichen Konkurrenten, die schärfsten Konkurrenten, die beiden Volksparteien einander, weil sie nicht in dieser Schärfe gegeneinander antreten können, weil sie immer noch berücksichtigen müssen, vielleicht müssen wir in dieser Krise auch zusammen weiterarbeiten. Außerdem würden sie damit auch konterkarieren, ihre Hauptaussage, eigentlich hat diese Regierungsarbeit gut geklappt und wir sind relativ wacker so weit zumindest in der Krise stehen geblieben. Man kann ja noch nicht sagen rausgekommen, aber stehen geblieben. Also das lähmt die beiden und die anderen Konkurrenten, das ist traditionell Grüne und FDP, die sich wie Feuer und Wasser eigentlich bekämpfen, halten sich weitgehend doch zurück, weil die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass diese beiden Parteien mit einem der beiden größeren Partner vielleicht in der Regierung stehen. Also nicht nur die Volksparteien lähmen sich und die Große Koalition, sondern eben auch die Opposition untereinander.
Ich glaube aber nicht, dass diese Beißhemmung darauf zurückzuführen ist, dass beide kleinen Parteien schon im Kopf haben, dass sie möglicherweise miteinander koalieren müssen, sondern dass es auch sehr stark damit zu tun hat, dass es in Zeiten dieser Krise, die alle irgendwie kalt erwischt hat, der Finanz- und Konjunkturkrise, auch ganz schwer ist, mit eigenen Konzepten und einer eigenen Programmatik offensiv in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist sicher so, dass die Große Koalition sich teilweise lähmt und nicht so richtig aufeinander losgeht, aber dass auch die kleineren Parteien natürlich schon das große Problem haben, welche Antworten haben wir auf diese Krise? Und da sind alle ratlos. Also wer da sagt, ich habe ein das schlüssige Konzept, was auch nach den Wahlen noch trägt und was auch finanzierbar ist, der lügt, glaube ich, den Wählern in die Tasche. Ja. Und das erklärt, glaube ich, auch die Zurückhaltung im Wahlkampf. Das einzige Thema, was im Moment ja ziemlich hochkocht, wo wirklich ein offensiver Wahlkampf stattfindet, das ist das Thema Atompolitik. Da gibt es tatsächlich einen ganz klaren Richtungsstreit, wo auch sehr deutlich auszumachen ist, wer steht wofür. Da gibt es wirklich eine Riesendiskrepanz. Aber in vielen anderen Fragen sind das ja oft nur Nuancen, in denen die Parteien und die Lager sich unterscheiden.
Aber trotzdem glaube ich, dass Herr Steinmeier nicht Frau Merkel bekämpfen kann, weil es ihm nicht möglich ist, mit einem Wahlprogramm aufzutreten und zu sagen, wir werden mit Sicherheit keine Steuersenkung machen. Wir werden wahrscheinlich Steuer erhöhen. Wir müssen sehen, dass Abgaben nicht erhöht werden. Wir müssen sehen, dass der Staat weiterhin beispielsweise die Rentenbeiträge für die Rentner versichert, also die Krankenkassenbeiträge für die Rentner überweist. Also das kann er auch nicht machen, weil er dann, könnte er an Lafontaine 1990 erinnert werden, von wegen Vereinigung außer Portokasse und solche Sachen mehr. Da trauen sie sich nicht. Es fehlen auch die Strategien, die einerseits deutliche Unterschiede machen, zum anderen Er macht intern in der Atomwache macht er einen Lagerwahlkampf. Sonst will er nur Richtung machen, ja. Richtung auf die Mitte zu. Und dann passiert das. Da darf man die potenziellen Wähler nicht verschrecken.
Ja, also da muss man natürlich sagen, Frau Merkel wird ein Lagerwahlkampf gar nicht so recht sein. Jedenfalls kein Richtungswahlkampf, denn der würde zur Polarisierung führen. Je polarisierter die politische Situation ist, desto mehr käme übrigens auch die Profilierungsmöglichkeit dann der SPD zugute. Aber wenn man mal die Meinungsumfragen bei aller Vorsicht, die ja vorhin zu Recht angemahnt wurde, sieht, wollen nach Allensbach 48% den Regierungswechsel und 28% wollen eine Fortsetzung der Großen Koalition und unentschieden sind 24%. Das sagt zumindest, dass es eine gewisse Wechselstimmung schon gibt. Allerdings wissen wir natürlich alle nicht, in welche Richtung diese Wechselstimmung geht und ob die so sehr mit Themen zusammenhängt. Ich hatte ja vorhin selber das Thema der Wirtschaftspolitik angesprochen, eben wurde ja das Thema noch der Atompolitik angesprochen oder ob nicht zum Beispiel noch ein weiteres Thema eine Rolle spielt, insgesamt die Frage der Bündnispolitik. Wir müssen ja sehen, dass ja 4 Wochen vor den Bundestagswahlen ja 3 Landtagswahlen stattfinden, in Thüringen, in Sachsen und in dem westdeutschen Bundesland Saarland. Und es braucht bloß insbesondere im Saarland, es zu einer Koalition zu kommen zwischen SPD und der Partei Die Linke, die ja nicht völlig ausgeschlossen wird. Das würde natürlich den gesamten Bundestagswahlkampf überschatten, weil dann natürlich die Frage, wie hält es die SPD auf Bundesebene bei allen Schwüren, die es ja durchaus auch glaubwürdig bei vielen Politikern der SPD gibt, ob sie diese Schwüre dann aber tatsächlich einhalten, diese Frage dann gestellt werden. Also insofern müssen wir uns auch dieses Thema noch vor Augen halten.
Ich glaube, Herr Langguth, das ist ein kalkuliertes Thema von der Union, was sie ganz klar auf der Liste hat. Dieser Ausgang der Landtagswahl im Saarland, der etwa 4 Wochen vor der Bundestagswahl abgeschlossen ist, der Wahlkampf dort. Und in diesen 4 Wochen wird man noch keine Koalition fügen können. Das heißt, die Option einer möglichen rot-roten Koalition wird sicherlich von der Union im Bundestagswahlkampf hinausposaunt werden. Da sehen wir also tatsächlich ein Thema, was in dem Schlussspurt des Bundestagswahlkampfs eine Rolle spielen wird. Und die SPD wird sich dagegen wehren, wird immer wieder dadurch auch durch dieses Thema erinnert an das ganze Ypsilanti- und Beck-Desaster, was sie noch in den Knochen stecken hat. Aber das wird sicherlich ein Thema. Und das ist ein zweites, neben dem, was Vera Gasero nannte, als das Atomkraftthema, ein zweites emotionales Thema, wo man im weitesten Sinne noch zumindest eine Diskussion, auch wenn sie nicht vielleicht wirklich gerechtfertigt ist, aber eine Diskussion zwischen links und rechts, wenn man so will, oder zwischen bürgerlichem und sozialistischem, wie es bei der Union heißt, Lager sähe. Darauf warten, glaube ich, die Wahlkämpfer bei der Union und der FDP.
Aber ich will noch mal sagen, angenommen, es käme zu einer theoretischen Mehrheit im Saarland zwischen SPD und der Partei Die Linke, dass man da 4 Wochen abwartet mit der innersaarländischen Diskussion, auch angesichts der parlamentarischen sonstigen Fristen, die es auch dort zur Regierungsbildung gibt, habe ich meine erheblichen Zweifel. Und im Zweifel ist auch den Saarländern dann das Hemd näher als der Rock. Jedenfalls glaube ich, sage ich das voraus, wenn eine solche theoretische Mehrheit kommt, das wäre natürlich im Interesse der Union, dass sowas diskutiert wird, dass dann diese Diskussion gar nicht fernzuhalten ist. Ansonsten haben Sie recht, es sind andere Themen wie die Atomthematik, die ja auch durchaus Emotionen wecken kann, aber dann eher für die Partei die Grünen. Aber für die Grünen stellt sich natürlich das Problem von der Koalitionsmöglichkeiten, die sie jetzt nur festgelegt haben auf eine Diskussion, auf eine Koalition mit der SPD. Und nun glaube ich, werden doch die meisten es im Moment nicht als sehr realistisch ansehen, dass es zu einer solchen rot-grünen Mehrheit kommen kann.
Also die SPD hat es in Sachsen-Anhalt fast ein Jahrzehnt lang durchgehalten, immer von der Linken toleriert oder unterstützt zu werden, damals von der PDS, und trotzdem keine Koalition.
Ja, aber eine Tolerierung auf Bundesebene, glaube ich.
Wir sind uns da schon einig, das läuft nicht. Nur wenn das Thema das Wahlkampfthema, der Wahlkampf beherrscht wird, von dem von Herrn Schmiese eben angesprochenen Frage, Linkslager, sozialistische Wahl gegen bürgerliches, dann fällt ja auf einmal die Wirtschaftskompetenz als Kriterium für Wahlentscheidungen aus. Ich meine, solange die Wirtschaftskrise und Finanzkrise da ist und auf die Kompetenz der Regierung gesetzt wird, haben die kleinen Parteien auch keine Chance. Aber wenn das Thema wechselt auf so ein Salonthema, lassen wir mal so sagen, dann wird als Wahlentscheidung, oder zumindest die Kompetenzen, die Parteien haben, als Wahlentscheidung wichtiger. Und dann können auch die Kleinen sagen, ist doch gar keine ernste Lage, vielleicht hoffnungslos, aber nicht ernst. Also warum dann doch nicht uns, wenn es darum geht, keine Krise zu lösen, sondern nur Beliebigkeiten auszutauschen?
Kriegen also in diesen Zeiten die Fragen wie Glaubwürdigkeit und Vertrauen eine größere Bedeutung noch?
Ja, das glaube ich. Und deswegen, Herr Neubauer, würde ich Ihnen widersprechen in diesem Punkt, weil ich glaube, gerade durch diesen Wahlkampf bürgerliches Lager gegen sozialistisches, um deren Propagandawort sozusagen zu benutzen, was sie mit Sicherheit dann auch nutzen werden, da kommt ja ganz klar auch zum Ausdruck, wir, das bürgerliche Lager, sind sozusagen in der Krise die richtigen Ansprechpartner. Und ich glaube, dass daran zum Beispiel auch zu sehen ist, eine Verunsicherung der Wähler, dass eben die Linkspartei mit eigentlich der stärksten Alternative in ihrer Konzeption zu der Krise und zu unserem Wirtschaftssystem nicht reüssiert, nicht dazu gewinnt, weil alle doch in dieser Krise verunsichert sind. Jeder Wähler, jeder Einzelne, keiner hat die Patentrezepte. Und wenn ihnen zu Hause die Leitungen platzen und das Haushalt zusammenbricht, dann ärgern sie sich vielleicht über den Klempner, der die gelegt hat. Aber sie werden nicht grundsätzlich auf diese Leitungen verzichten. Und sie rufen im Zweifel auch wieder denselben Klempner an und bitten ihn, das zu reparieren, als dass sie jetzt komplett das System wechseln, ja, zu Hause. Und ich glaube, deswegen wird gerade diese Auseinandersetzung bürgerlich kontra sozialistisch ein Thema sein, was beides impliziert. Man hat also wieder ein bisschen diesen Werte, die Weltsichten, die gegeneinander stehen, was ja in der früheren Zeit immer gut geklappt hat im Kalten Krieg. Und man hat gleichzeitig aber auch die aktuelle Diskussion, wo der Strauß-Spruch, den Sie gerade abgewandelt eingangs schon zitiert haben, wenn es den Leuten schlecht geht, wählen sie sowieso Union. Das beanspruchen allerdings beide Volksparteien für sich. In der Krise wählt man in der Mitte. Und ja, da stehen wir, sagen die.
Ja, auch gerade das Erstaunliche, dass die weder der SPD noch der Linkspartei es gelingt, in Zeiten dieser Krise zuzulegen, weil sie beanspruchen ja für sich doch auch eine gewisse soziale Kompetenz. Das heißt, wir sind für die kleinen Leute da. Das Thema Mindestlohn ist ein riesengroßes Thema und trotzdem scheint es ja im Moment nicht so richtig Wähler zu binden. Ja. Und dass dann ausgerechnet eine FDP, die nun wirklich sehr, ich sage mal, sehr bankennah ist, im Zuge dieser ganzen Bankenskandale sogar noch zulegt. Also ich suche da immer noch nach Erklärungen, aber es ist für mich schon ein erstaunliches Phänomen, was da passiert. Ja. Ich kann es mir nur damit erklären, dass die SPD nun wirklich eine desolate Vorstellung liefert und einfach das Loser-Image an der Backe hat und auch bis zu den Wahlen kaum noch loswerden wird und natürlich auch niemand gerne auf der Seite der Verlierer steht und ein großer Wunsch nach Stabilität da ist.
Aber Frau Gasero, ich glaube auch, dass es auch schlicht die Frage, welchen der Parteien wird eine größere Wirtschaftskompetenz zugetraut? In diesen schwierigen Zeiten, es behaupten ja einige, bei den Wählern wäre ja häufig das Thema Wirtschafts- und Finanzkrise noch gar nicht angekommen. Das stimmt für einen Teil, aber mit Sicherheit nicht für alle. Und da gibt es schon einen Wertewandel, was vielleicht noch vor 2 Jahren als wichtige Forderung angesehen wurde, meinetwegen Mindestlohn, soziale Gerechtigkeit, steht jetzt zurück hinter der Forderung oder hinter dem Gedanken, erst einmal Sicherheit zu schaffen, zum Beispiel Arbeitsplatzsicherheit. Wie viele Menschen verzichten ja auch gerne auf soziale Leistungen, wenn denn ihr Arbeitsplatz erhalten wird. Und da ist doch auch ausweislich aller Umfragen so, dass es, wenn auch gleich die Wirtschaftskompetenz beispielsweise der Union auch nicht mehr so hoch ist, wie sie oder dasteht, wie sie mal zeitweilig war, traut man doch der CDU eine höhere Wirtschaftskompetenz zu. Es war übrigens in der Vergangenheit immer ein Asset der Union gewesen, dass sie als Volkspartei einerseits die Schichten insgesamt, alle Schichten des Volkes angesprochen hat, aber andererseits auch durch ihr Image, dass sie gute Beziehungen zur Arbeitgeberseite hat, eher für Sicherheit von Arbeitsplätzen sorgen würde. Und ich vermute, dass das im Zentrum auch dann letztlich, jedenfalls auch im Zentrum der Wahlkampfsituation sein wird, dass die CDU sagt, wir sichern Arbeitsplätze. Das wäre sicherlich ein Slogan, den ich mir vorstellen kann. Und da hat sie einfach mehr Kompetenz und deswegen sind diese mehr sozialen Fragen der sozialen Gerechtigkeit wie Mindestlohn zweitrangig gegenüber der Sicherheit von Arbeitsplätzen.
Herr Neugebauer, ist das wirklich so, dass der Wähler weiß, dass er der CDU zutrauen kann, diese oder jene Frage zu lösen oder der SPD das zutrauen kann? Weiß der Wähler wirklich, wo die Parteien stehen? Oder sind sie nicht alle inzwischen zu sehr in der Mitte drin, dass es eigentlich egal ist, welches Thema vielleicht auch das Wahlentscheidende sein wird?
Ich bin ein Anhänger der These, dass die Mitte ein ideologischer Ort ist und keiner, der immer so feststeht, wo man sagen kann, das ist nun die Mitte. Denn wer sagt, ich bin die Mitte, sortiert die einen nach links und die anderen nach rechts. Und insofern ist der Kampf um die Mitte wirklich ein virtueller, um das mal so zu auszudrücken.
Ja gut, aber
der Wähler geht nicht danach, was die Parteien bisher geleistet haben, Daraus schließt er bestimmte Kompetenzen, aber er wählt in Zukunft auf das, was ihn erwartet. Und da schätzt er schon die Fähigkeiten von Parteien ein, in diesem Fall Krise zu lösen. Haben sie es in der Vergangenheit gemacht? Wie haben sie es in der Vergangenheit gemacht? Hat sich das Instrument soziale Marktwirtschaft bewährt? Werden sie das mit diesem Instrument auch in der Zukunft machen? Und dann tauchen die Zweifel auf. Und dann muss jede Partei tatsächlich sagen, wir haben das und das vor. Und diese Problemlösungsstrategien oder Vorschläge müssen zusammenpassen mit den Kompetenzen, die man den Parteien zutraut. Dann kriegen sie auch das Zutrauen. Aber wenn jemand kommt, wie eine Partei, die sagt, wir haben in der Vergangenheit das und das gemacht und jetzt müsst ihr uns wählen. Herr Kohl, 98 war das schönste Beispiel dafür, dass es keine Dankbarkeit gibt.
Aber wir haben ja bei den letzten Wahlen, gerade bei der Europawahl, erlebt, dass die CDU gar nicht gewinnt, sondern die Union hat massive Einbrüche gehabt, zugelegt hat die FDP. Und wenn wir jetzt diskutieren, die Parteien wählen das, was sie erwarten und dann die FDP zulegt, die Steuererleichterungen verspricht. Ich glaube, wenn man die Wählerinnen und Wähler fragen würde, glauben sie wirklich, dass es in der nächsten Legislaturperiode deutliche Steuererleichterungen geben wird, dann wird ein Großteil auch sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist nicht realistisch.
Ist es nicht so, dass die Wähler eigentlich wieder besseren Wissens immer noch wieder vorgegaukelt kriegen, da gibt's Steuererleichterungen und ihr braucht gar keine so eine große Angst zu haben und Mehrwertsteuererhöhung wird so und so nicht geben?
Das ist interessant. Ja, die Wähler sind, glaube ich, schlauer, als die Parteien glauben. Viele haben ja auch den Willen, dass sie sagen, bevor wir uns hier weiter verschulden, noch und nöcher zahlen wir lieber einen erhöhten Mehrwertsteuersatz für den Liter Milch, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz gibt es beim Mineralwasser nicht, bei der Milch gibt es ihn. Also, dass man da irgendwie blank zieht, leuchtet den meisten Leuten ein und das würde 14 Milliarden bringen. Und trotzdem verkauft in diesem Fall die Union in ihrem Wahlprogramm die mehr. Sie könnte ohne Steuererhöhung, gar mit Steuersenkung in die nächste Legislaturperiode oder sie zumindest bestreiten und hindurchgehen. Und das, was Sie sagen, Herr Thiel, ist vollkommen richtig, dass die Wähler es kapieren und dennoch nicht ihre Wahlentscheidung davon abhängig machen. Man nimmt das also hin. Und in gewisser Weise ist diese Laxheit mit dem Umgang der Wahrheit, glaube ich, beim Wähler auch eine Reaktion darauf, dass beim letzten Wahlkampf 2005 doch ein sehr ehrliches oder hartes Programm, glasklar von der Union ja gefordert wurde, was als neoliberal und auf jeder Seite stand, Wachstum, 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 aber dafür werden wir verlangen das. Und man hat also bis zum Nachtzuschlag für Krankenschwestern alles ins Wahlprogramm geschrieben. Das ist nicht gutiert worden. Also insofern können die Politiker in diesem Fall auch mal rechtfertigen und sagen, wenn wir die Wahrheit gesagt haben, werden wir mit 35%, dem fast schlechtesten Ergebnis, was die Union jemals hatte, abgestraft. Also werden wir uns in dieses Ungefähre flüchten, werden nicht die ganze Wahrheit verkünden und der Wähler wählt uns trotzdem. Traurig ist das, aber ich glaube, das ist nicht nur ein Vorwurf an die Parteien, sondern auch an uns alle, dass wir im Grunde die Wahrheit in dieser Krassheit auch gar nicht hören wollten.
Aber das ist ja genau die Stärke von Frau Merkel, dass sie sagen kann, ihr müsst mir vertrauen. Ich führe euch durch das, wenn ich das mal zitieren darf, Rote Meer. Und zumindest könnt ihr dann das gelobte Land sehen, ob was tatsächlich mit mir erreicht, sei dahingestellt. Vertrauen. Sie wird vertrauen und sagt, Kompetenzen, was muss ich vorweisen, ob ich nun wünschenswert bestimmte Subventionen abschaffe oder was anderes mache, ist in der Wähler in der Hinsicht völlig egal. Und gegen so einen Wahlkampf kann man schlecht vorgehen.
Ja, allerdings, genau.
Das Gummiband. Aber es ist natürlich in der Tat so, das Wahlprogramm der CDU-CSU versucht, jede Einflugschneise ans Kritik zu verhindern, weil man natürlich in der Tat, wie Herr Schmiese eben zu Recht gesagt hat, ja auch Erfahrungen gemacht hat. Es gab es ja noch nie in der Geschichte deutscher Wahlkämpfe, dass eine Partei oder ein Parteivorsitzender in diesem Fall erklärt hat, wenn ich an die Regierung komme, dann gibt es eine Steuererhöhung, in diesem Falle eine 2-prozentige Mehrwertsteuererhöhung mit dem Ergebnis, dass man hat es dann auch als Merkel-Steuer bezeichnet und dann mit in der Großen Koalition kamen ja 3 Prozentpunkte raus. Und dann, wenn man dann noch die Kampagne gegen den sogenannten Professor aus Heidelberg ansieht, der sicherlich kein begnadeter Wahlkämpfer war, aber der ja nun mit Steuervereinfachungsvorschlägen gekommen ist, hat sich jeder der Bürgerinnen und Bürger überlegt, was bedeutet das für mich? Da hat sich der Mittelständler überlegt, dass er seinen Schreibtisch zu Hause nicht mehr abrechnen kann. Die anderen haben es gesehen, dass sie die Entfernungspauschale gestrichen bekommen. So, und dann wählen die Leute, also viele Wählerinnen und Wähler lieber das, was sie schon mal hatten und weil sie sagen, wo die geringsten Zumutungen an mich kommen. Und es gibt manches Mal sowas wie eine Lust am Selbstbetrug. Ich will es jetzt mal bewusst etwas überspitzt formulieren. Und deswegen hat man daraus gelernt. Aber trotzdem wird Frau Merkel, wenn sie wiedergewählt wird, womit ich rechne, sich dann natürlich den Fragen stellen müssen. Sie hat sich ja eigentlich alle Wege verbaut, sagen wir, durch Neueinnahmen bestimmte auch Schuldenabbau vorzunehmen, und dass der Wirtschaftsaufschwung so schnell kommt, dass man daraus alles dann quasi mitfinanziert, was da auch an sonstigen Versprechungen gemacht wird, habe ich meine erheblichen Zweifel. Aber das spüren die Wähler. Die Großteil der Wähler wissen, dass es unrealistisch ist, und trotzdem hat, glaube ich, Frau Merkel doch die größere Wirtschaftskompetenz. Das sieht man auch übrigens an den Umfragen, auch im Verhältnis zu Steinmeier, der ja erstmal die Rolle vom Außenminister, vom Außenpolitiker zum Innenpolitiker erstmal schaffen muss. Und das tut er ja, macht er ja nicht ganz einfach.
Deutschlandradio Kultur, weiter wie bisher oder doch Piratenpartei? Was sollen wir nur wählen? Im Wortwechsel diskutieren Vera Gaserow, Parlamentskorrespondentin der Frankfurter Rundschau, Dr. Wolf Schmiese, Parlamentskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Dr. Gero Neugebauer vom Otto-Institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin, und zugeschaltet aus Bonn ist uns Dr. Gerd Langkut vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität in Bonn. Wollen wir mal zwei andere Felder beleuchten. Eine Meldung, die es gestern gab, machte durchaus Schlagzeilen und rückt das Thema Bürgerinitiative wieder in den Fokus. Das könnte ja bei den ganzen neuen Parteien, die aus dem Boden schießen, vielleicht bei dieser Bundestagswahl dann doch eine Rolle spielen. Die Bundeswehr verzichtet auf das geplante Bombodrom in Brandenburg. Die Betroffenen dort feiern das als Sieg über die Staatsmacht. War das jetzt eine Quittung für die jahrelange Arroganz, mit der die Politik die Sorgen der Menschen übersah?
Es ist zumindest ja erstmal ein sehr lange gewachsener Widerstand da vor Ort gewesen gegen diesen Flugplatz. Ich glaube, das ist ja keine aktuelle Reaktion, die wir da jetzt sehen, sondern das ist einfach ein sehr beharrlicher Protest gewesen, vor dem die Politik jetzt erstmal einknicken musste. Ich glaube, wir erleben aber schon an einigen anderen Stellen immer punktuell Widerstand, der auch wächst. Und man sieht, dass die Politikverdrossenheit der Bürger da endet, wo es um konkrete Dinge geht. Also da, wo es konkret eine Einmischung möglich ist. Wir erleben das bei den Kohlekraftwerken, neuen Kohlekraftwerken, die derzeit in Planung sind, wo sich parteiübergreifend Bündnisse bilden. Wir erleben es an vielen anderen Stellen, dass die Leute durchaus politisch aktiv sein wollen, wenn sie irgendwo einen Ansatzpunkt finden, sich zu engagieren. Und das, finde ich, kann der Politik nur gut tun.
Wird sich da was ändern jetzt in der Politik? Wird man daraus lernen? Oder ist es den Politikern doch auf Dauer gleichgültig, auch wenn man so eine Niederlage einfährt und dass er auch parteiübergreifend einfährt?
Die Bewegung Freie Heide war ja insofern nicht typisch, weil in ihr auch unverdrossen Politiker von Parteien mitmarschiert sind, die wiederum an anderen Ebenen dieses Projekt mit verantworten mussten. Aber der Beginn und der Verlauf und letztendlich auch das Ende, es ist nicht der Sieg einer Partei, sondern es ist der Sieg einer Bewegung von Leuten, wenn sie auch 17 Jahre gebraucht haben, seit dem Beginn der Formulierung des Protests, zeigt, es gibt politisches Interesse. Die Parteien werden aber für bestimmte Formen des politischen Interesses nicht benötigt. Da werden sie eher mit Misstrauen betrachtet. Und es kann möglicherweise die Entstehung von Bewegung, oder besser gesagt die Entstehung von Bewegung, kann dann in Parteien überführen, wenn es sich um ein langfristiges Projekt handelt. Ja. Aber hier wird dann, ich glaube, die meisten Protagonisten dieser Bewegung werden dann sagen, wir haben unser Ziel erreicht und nun genießen wir die Ruhe.
Wird das Beispiel Schule machen, Herr Langkut?
Ja, na gut, Bombodrom ist ein besonderes Beispiel. Übrigens auch ein Beispiel, gerade in den neuen Ländern, wo ja gar nicht so eine lange Anlaufzeit war, sich in Bürgerinitiativen und sowas zu beteiligen. Übrigens, interessanterweise hat ja zumindest früher der Vater von Frau Merkel in dieser Initiative mitgemacht und auch Predigten gehalten und so weiter. Das aber nur am Rande. Nein, wir haben ja eine Situation, dass die Mitgliedschaft in den Parteien nachlässt. Der Neugebauer weiß das ja von seinen eigenen Forschung sehr viel besser, und dass wir immer mehr NGOs, Nichtregierungsorganisationen, NROs haben. Und noch in meiner Jugend, um das mal so zu formulieren, also noch vor 30, 40 Jahren, war es ja so, dass weitgehend die politischen Parteien die Stimmungen in der Gesellschaft beeinflusst haben. Und sukzessive kamen immer mehr diese Nichtregierungsorganisationen, diese auch örtliche kleinere Initiativen. In Baden-Württemberg, wo ich geboren bin, gab es immer schon die Freien Wähler, die eine wichtige Korrekturfunktion auch zu den Parteien hatten. Aber man muss sehen, die Bedeutung der Parteien in der Gesellschaft generell hat nachgelassen, ihre Verankerung hat nachgelassen. Jedes Parteimitglied ist ja normalerweise so eine Art Botschafter der eigenen politischen Überzeugung im Familien- und Freundeskreis und der jeweiligen Gesellschaft, in der man lebt. Das lässt einfach nach. Und geringer werdende Bindekraft, die schlägt sich natürlich in anderer Weise nieder, zumal da aber ein Grundproblem ist. Eine Partei, insbesondere eine Volkspartei, darf nie einzelne Interessen im Vordergrund haben, also nie nur die Veränderung meinetwegen des Pompodroms oder was auch immer, sondern die muss immer das Gemeinwohl, das für das ganze Volk sozusagen im Interesse haben, möglichst für eine breite gesellschaftliche Strömung hier sein und da zuständig sein oder sich zuständig fühlen. Und das ist der Unterschied, diese Einpunktbewegungen, die vertreten häufig isolierte, manches Mal auch sehr egoistische Interessen, währenddessen Parteien eigentlich doch eine Gesamtverantwortung für die Politik wahrnehmen müssen. Und es gibt sowas wie ein Parteienbashing ab und zu, das halte ich für falsch, aber der Rückgang der Mitgliedschaften in den Parteien ist meines Erachtens schon ein Stück weit besorgniserregend, weil sie ja sich immer weniger in der Gesellschaft verankert fühlen.
Wird also die Unzufriedenheit über die politischen Strukturen doch größer, Herr Schmiese?
Das sehe ich nicht so. Ich würde mal eine Lanze für die Parteien brechen. Diese weniger Bindung sozusagen an Institutionen, Sportverein, Kirche, Gewerkschaften und eben auch Parteien, aber sie können auch in den privaten Bereich gehen, mehr Scheidungen, also auch noch nicht mal an den eigenen Ehepartner auf Dauer. Das ist, glaube ich, ein Phänomen einfach mit der Zeit, wo man häufiger wechselt, wo man eigentlich auch nicht so zuverlässig bleibt und 30 Jahre der Kassenwart seines eigenen Vereins. Auch die Vereine haben ein Problem, deswegen gibt es ja diese für ehrenamtliche Tätigkeiten, diese Initiativen von der Politik, weil man da große Probleme sieht. Also insofern haben die Parteien, nehmen ein Phänomen wahr und spüren es auch, was bis in den privaten Bereich eine Rolle spielt. Und insofern finde ich ehrlich gesagt, ich glaube, sie waren übrigens auch nie sehr beliebt, die Parteien, wenn wir immer die hohe Zeit der SPD, Genosse Trend, 68 bis 76, wo es 300.000 neue Mitglieder gab, das stimmt, aber in der gleichen Zeit, Herr Neugebauer, gab es ja auch 370.000 neue CDU-Mitglieder. Also im Grunde hat die damals weniger hippe Partei CDU noch größeren Zulauf gehabt. Beliebt waren sie aber von Zeitgenossen auch nicht. Es war immer eine Minderheit. Es waren knapp 1 Million Menschen von 80 oder damals 60 Millionen Bundesrepublikanern, die in einer Partei waren, also ein kleiner Teil. Dafür, finde ich, halten sich die Parteien von ihrem Personal, von ihrer Mitgliedschaft, von ihrer Professionalität auch.
Aber ziemlich überaltert.
Überaltert ist wahr, das stimmt. Sie haben beide, glaube ich, ein Durchschnittsalter von den Mitgliedern um die 60. Aber auch das ist repräsentativ für unsere Gesellschaft. Ich meine, da müssen wir nur in unserer eigenen Nachbarschaft nachschauen und so weiter. Da werden Sie einen ähnlichen Altersdurchschnitt finden. Auch das kann man Ihnen nicht nur vorwerfen. Und insofern glaube ich, dass die Profiparteien nicht zu unterschätzen sind in ihrer Stabilität auch für das Land und für diese Demokratie. Und dass wir mit neuen Phänomenen, die jetzt auftauchen, wir sprechen vielleicht noch gleich über die Piratenpartei und Ähnliches, dass man nicht sofort den evolutionären Wechsel und die Ablösung der alten hergebrachten Parteien daran sehen kann. Ich glaube, dass wir in diesem wahrscheinlich 5-Parteien-System, auch dass die Linkspartei eine etablierte Kraft sein wird in diesem Land, wegen der DDR, die hinzugekommen ist. Die hat dort eben auch ein starkes Standing, dass aber dieses 5-Parteien-System uns noch lange stabil erhalten bleiben wird. Und das andere sind modische Phänomene, die kommen und gehen.
Große mediale Aufmerksamkeit hat derzeit genau diese Piratenpartei. Das Stichwort ist gefallen. Der Zulauf ist unübersehbar. Wird dieser aber nicht überschätzt? Glauben wir da, dass da eine Entwicklung jetzt über uns hinwegrollen wird? Oder glauben wir eher, dass das ein kurzzeitiges Phänomen ist, ein aufflackerndes, Frau Gaserow?
Also ich glaube, dass die Partei selber eine Ein-Pünktchen-Partei ist, die vielleicht keine lange Lebensdauer hat. Aber was richtig ist, dass sie ein Problem oder ein Themenbereich aufgegriffen hat, nämlich das Internet und die mediale Welt, das, was in allen anderen Parteien völlig ignoriert wird. Und die Protagonisten dieser Partei sind einfach ungeheuer pfiffig. Sie nutzen ihr eigenes Thema, nämlich die neuen Medien. Sie haben hervorragende Lobbyarbeit geleistet, wirklich professionell auch Druck gemacht, eben über das Internet. Und ich glaube, da müssen die anderen Parteien schon genau hingucken, dass sie dieses Themenspektrum überhaupt entdecken, was in der Regel ja also ein Themenspektrum der sehr, sehr jungen Generation ist. Und da haben die einfach ein Thema verschlafen. Bloß ich glaube nicht, dass diese Partei eine längere Zukunft hat, weil dafür ist das Themenspektrum dann doch irgendwie sehr, sehr eingeengt.
Herr Neugebauer, hat da jemand was verschlafen?
Also die SPD hat gesagt, wir werden das Internet nutzen zum Wahlkampf. Sie haben einen Online-Beirat gegründet mit Leuten drin, die aktiv im Internet sind. Und dann sieht man, die SPD behandelt am Beispiel der Zugangssperre für Pädophile im Internet das Thema so, als ob es auf einmal ein Schmutzrand bei einer Badewanne ist. Ja, wollen wir uns nicht befassen, weg damit. Das heißt, sie stößt die Leute, die sie eigentlich durch innovative Politik anlocken wollte, vor den Kopf. Und wir haben seit der Zeit, wenn sie reingehen ins Netz und sich die Position der Leute, die da maßgeblich Diskussionen beeinflussen, angucken, die sagen alle, das ist genau diese alte Schlafmütze SPD. Wenn die alten Parteien Internet hören, dann denken sie an Pädophile, dann denken sie an Gewaltspiele, dass es schon eine Wirklichkeit ist, mit der man rechnen muss. Das geht ihnen gar nicht auf. Sie reden über Barack Obama und den Wahlkampf, machen aber keine interaktiven Formen, sondern kommen von oben herab in der alten Kommunikationsart, Frontalunterricht, die ja nun überhaupt nicht mehr geschätzt wird, zumindest nicht von Wählerinnen und Wählern, die eine bestimmte Form auch der intellektuellen Auseinandersetzung suchen mit der Partei. Da hat sie völlig recht. Das ist ein typischer Grund für eine kleine Partei. Sie entsteht, weil ein Problem falsch oder gar nicht aufgegriffen wird.
Oder auch das Lebensgefühl nicht
erkannt. Weil nicht getroffen wird, ja. Mhm. Oder auch aus Enttäuschung raus. Die PDS wäre nie was geworden, wenn der Spruch von Helmut Kohl, blühende Landschaften, tatsächlich realisiert worden wäre. Denn schon, also nach einigen Jahren wäre die nichts geworden. Aber da das nichts passiert ist, hat sie es geschafft. Das ist genau der Punkt. Mhm. Und ich denke auch, Parteien sind soziale Organisationen. Die haben Geburtstag und die haben auch einen Sterbetag. Man muss nur wissen, was dazwischen passiert.
Herr Langguth macht. Aus Bonn sagen, nur kurz sagen, ich stimme zwar Herrn Neugebauer zu, aber das mit dem Argument mit den blühenden Landschaften und dass deswegen die PDS entstanden, das glaube ich, war nicht der ganze Zusammenhang. Im Übrigen muss man auch eins sagen, manches Mal sind die blühenden Landschaften in der DDR, in der ehemaligen DDR, in den neuen Ländern viel mehr inzwischen erkennbarer als in strukturschwachen Gebieten etwa des Ruhrgebiets. Das wollte ich nur zu Protokoll.
1990 gab es eine Umfrage, 1,5% Stimmen für die PDS. Ja, die hätte das nicht überlebt. 1994 fängt sie an, als sie herausstellt, dass diese ganzen Sachen mit Treuern und so weiter nicht schaffen. Aber es ist nur ein.
Das hat aber nichts mit dem Treuen, mit dem Frage der blühenden Landschaften, mit diesem Argument zu tun. Es waren mehr die anderen Themen auch natürlich, dass man die DDR dann abgewickelt hat. Und da, Sie haben ja auf das Thema Treuhand hingewiesen, dass die ganzen Erwartungen, die ja viele ehemalige DDR-Bürger hatten, dass sagen wir mal, Arbeitsplatzsicherheit möglich ist, dass wirtschaftlicher Aufschwung ist, da gab es natürlich Enttäuschungen. Aber ich wollte nur einfach zu Protokoll geben. Ich finde nur, als Westdeutscher bin ich jedenfalls bei dem Wort blühende Westlandschaften bin ich immer ein bisschen sensibilisiert, denn ich fahre ja viel durch die neuen Länder und stelle fest, wie viel da inzwischen blüht. Und
bleiben wir aber mal in der heutigen Zeit. Herr Schmiese hat sich zu Wort
gemeldet. Ja, ich finde, bei dieser Piratenpartei, wir sollten ja auch nicht auf den Leim gehen jetzt, dass wir sozusagen erstaunt sind, dass es da ein neues Phänomen gibt, das Internet und ihr die Propaganda glauben, als wollten die etablierten Parteien nun die totale Zensur. Fast unerhört finde ich ja, dass diese Partei Werbung damit macht, dass Jörg Taus zu ihr gestoßen ist, wo noch nicht geklärt ist, ob er selber mit Kinderpornografie zu tun hatte. Das Ganze ist ein schwebendes Verfahren und das hat eigentlich dieser Partei eine Aufmerksamkeit gebracht, dass der SPD-Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete Jörg Taus zu ihr wechselte und damit dann im Bundestag auch diese Partei vertreten hat. Und da bin ich ein bisschen verblüfft, wie fast sympathisch man diese Partei beschreibt, weil das damit denke ich, müsste sich ja eigentlich einen Tort antun. Es geht nicht hier um das für oder wider Internet und Online-Zugänge, sondern es geht hier auch um tatsächlich ein Thema, was juristisch sehr stark zu diskutieren ist. Vielleicht für den Hintergrund nochmal, diese Piratenpartei hat ja in Schweden ihr großes Vorbild gehabt. Und da hat sie, glaube ich, 7,6% aus dem Stegreif bekommen bei den Wahlen. Bei uns in Deutschland hatte sie, glaube ich, bei der Europawahl 0,9%. Es ist also hier eine marginale Partei. Schweden hat sie im Grunde bekannt gemacht. Wir denken dann an Schweden, das ist ja ein sympathisches Land. Wäre sie also eine bulgarische Partei, hätte sie sicherlich nicht diesen Werbeeffekt gehabt. Aber da liegt natürlich auch das desolate schwedische Parteiensystem zugrunde, dass da so eine Freak-Partei plötzlich so eine Rolle spielt.
Ja, also ging es aber mit den Grünen nicht damals auch so los und könnte das nicht genauso eine Entwicklung nehmen, wie es damals mit den Grünen und der SPD genommen hat? Ja. Die jungen Grünen einfach eine neue Partei.
Die Grünen sind aus dem gesellschaftlichen Konflikt entstanden, Konflikt Ökologie-Ökonomie und das wiederholt sich bei der Piratenpartei nicht.
Also ich finde auch die Forderung der Piratenpartei hochproblematisch. Das ist ja nicht nur so, dass sie Freiheit im Internet fordert und sich gegen eine vermeintliche Zensur wehrt, sondern auch die Forderung, dass zum Beispiel eigentlich unbeschränkt Raubkopien gezogen werden können. Ne? Also das ist schon hochproblematisch. Aber was interessant daran ist, finde ich, dass diese Generation, die sich im Internet bewegt und auch zum großen Teil tatsächlich richtig im Internet lebt, überhaupt noch keinen Widerhall gefunden hat in den anderen Parteien. Die Parteien nutzen zwar das Internet, um ihre Wähler zu mobilisieren.
Aber auf konservative Art und Weise und nicht.
Ja, aber wenn ich mir das zum Beispiel bei den Grünen angucke, das ist schon sehr pfiffig. Also da wird getwittert, da wird geblockt, die nutzen die ganze Palette. Aber es ist ein Instrument und es ist kein Themeninhalt. Also, und das ist, glaube ich, der Unterschied dabei.
Da muss ich Frau Gasserow zustimmen. Es ist ja so, dass wir, also ich beobachte jedenfalls bei immer mehr jungen Leuten, bei auch Studentinnen und Studenten, dass die ja gar nicht mehr die Frankfurter Rundschau oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die hier beide mit am Tisch sitzen, lesen, sondern überhaupt gar keine Tageszeitung mehr lesen. Dass sie eigentlich, was ihre politische Information angeht und auch ihre politische Sozialisation angeht, immer mehr auf das Internet zurückgeworfen werden, was dann zum Teil aber auch was Virtuelles ist und damit schon großen Problemen zu tun hat. Also ich glaube übrigens, dass die Piratenpartei, allein der Name bringt natürlich schon manche dazu, diese zu wählen, weil man so ein bisschen ein ungutes Gefühl hast, es hat es auch eine Art Protestcharakter. Ich kenne keine Wahlanalyse, wer jetzt die Piratenpartei gewählt hat, wahrscheinlich meistens sehr junge Leute, aber es hängt auch damit zusammen, dass man in der Tat eigentlich auch gar nicht mehr genau weiß, was ist eigentlich der Unterschied zwischen CDU und CSU auf der einen Seite und SPD auf der anderen Seite. Jedenfalls viele wissen das nicht. Insofern nur die Piratenpartei sollte sie, die hat natürlich schon ein bestimmtes Potenzial, denn ja gerade bei den Jungwählern ist ja die Wahlbeteiligung eine sehr viel geringere.
Lassen Sie uns noch ein anderes Thema kurz anschneiden oder eine andere Partei beleuchten, die Freien Wähler. In Bayern noch erfolgreich bei der Europawahl ohne Chance. Jetzt gründete die frühere CSU-Rebellin Pauli noch eine neue zusätzliche Freie Union. Regional und lokal können Sie die Wähler gewinnen. Bleiben Sie aber bundespolitisch weiter ohne Bedeutung?
Frau Pauli ist eine politische Unternehmerin, die aus Gründen, die sie wahrscheinlich noch nicht richtig selbst sich erläutert hat, es wohl nicht schafft, im Kontext anderer Parteien zu arbeiten. Die Anliegen, die vertreten will, sind die Anliegen einer Bürgerbewegung. Aber hier kommen wir auf das, was wir vorhin mit Bürgerbewegung schon skizziert haben. Ein Punkt, ein Anliegen, keine ideologische Plattform, auf die man sich vereinen kann. Und mit dem Ende des Anliegens ist auch das Ende der Bewegung gekommen. Also Frau Pauli musste eigentlich erst genau formulieren, dass sie mehr ist als nur eine Versammlung von Leuten, die in anderen Parteien nichts oder wenig geworden sind oder nicht das geworden sind, was sie werden wollten und die über ihren kommunalen Horizont hinaus in der Lage sind, bundespolitische Anliegen zu bewerten und auch vielleicht zu bewegen. Medienaufmerksamkeit ist eine wichtige Voraussetzung, aber die richtigen Hürden sind die Wahlen und da habe ich erhebliche Zweifel.
Frau Pauli ist Opfer ihrer Medienbekanntheit geworden. Meines Erachtens überschätzt sie sich selber, aber sie hat ja auch ihre eigene Magisterarbeit über Öffentlichkeitsarbeit als Stipendiatin der Adenauer Stiftung nebenbei bemerkt als Öffentlichkeitsarbeit der CSU geschrieben und sie weiß, wie man die Öffentlichkeit erreicht. Allerdings habe ich immer den Eindruck, dass sie sich schwer tut mit den Inhalten, dass sie die Dinge nur plakativ so formuliert, dass sie ankommen. Sie hat aber, das darf man nicht vergessen, in Bayern und weit über Bayern hinaus doch teilweise eine ungeheure Zuhörerschaft bei den Veranstaltungen gefunden, die sie hatte. Nur entzaubert sie sich jetzt selbst, weil sie eben auch nicht teamfähig ist. Sie ist ja eben nicht in der Lage, bei den bayerischen Freien Wählern mitzuwirken und die sind ja froh, im gewissen Sinne, dass sie sie loshaben.
Also ich glaube, es sind alles diese Freien Wähler regionale Phänomene und das, was hier schon angesprochen wurde, ist, glaube ich, das Grundproblem all dieser Einpunktparteien, wie Vera Gasserow sie nannte, dass in diesem kleinen Karo die große Linie nicht zu finden ist, die die anderen etablierten Parteien bieten. Und das gilt für die Freien Wähler, wenn da sozusagen der berufliche Frust der Frau Pauli mit neuen Parteigründungen sozusagen einhergeht. Es mag sein, dass da die Zelte auch mal voll sind, weil man die Person sehen will, die Stoiber gestürzt hat. Da ist sie also auch eine Medienfigur. Aber je breiter sozusagen, das hat die Europawahl gezeigt, das Politische wird, was man von einer Partei verlangt, desto weniger reüssieren diese doch unbekannten Kantonisten von den kleinen Parteien. Und das, denke ich, wird sich bei der Bundestagswahl ähnlich zeigen.
Ja, und es ist auch so, dass diese Parteien in der Regel ja ihre Stimmen nicht von den großen Parteien kriegen. Sie kriegen sie aus dem Nichtwählerlager. Nur dann, wenn eine kleine Partei Ergebnis einer Abspaltung ist, die WASG von der SPD, dann gehen erstmal ehemalige SPD-Anhänger auch mit der Partei mit. Aber Sie haben die Europawahl erwähnt. Es gab sechs Parteien, die Und zwar also besser die fünf Bundestagsparteien, die über der 5%-Grenze gelandet sind. Und
aber die erste dagegen kleinen spricht Bereich er, dass 1,7. Die CSU doch sehr gelitten hat unter dem Antreten der Freien Wähler.
Ja, im Lande. Aber das hat wiederum mit dem Problem der CSU zu tun, weil die sich wiederum ein bisschen sehr abgehoben hat von dem, was im Bayerischen Land passiert ist. Und das, was zum Beispiel Langguth vorhin erwähnt hat, Folgen von sozialen Wandel, von der Auflösung Milieus, das hat die CSU in Bayern lange Zeit negiert. Das hat sie nicht gesehen, dass es auch eine andere Kultur sich im Land inzwischen entwickelt hat, dass viele der städtischen Wähler gar keine geborenen Bayern sind, nicht aus den alten Zusammenhängen kommen. Aber das ist etwas, was dann zu einer Gründung einer anderen Partei führen kann. Und wir haben aber in Bayern haben wir mal die Republikaner gegründet bekommen, aus Ärger darüber, dass Franz Josef Strauß mit der DDR Kreditgeschäft vereinbart hat. Die Republikaner haben dann einen Themenwechsel gemacht, haben ein Thema aufgegriffen, in der Ausländer- und Asylpolitik. Das hat die großen Parteien dazu gezwungen, sich dem Thema zuzuwenden und damit auch die Schärfe rauszunehmen. Eine der Existenzgrundlagen für diese Parteien, die heute auch im 0, bis 1, Bereich herumhört. Also die Frage ist wirklich, kann eine Partei, die sich, wie die Sozialdemokratie auch, ihre Anhänger dadurch entledigt, dass sie sich nicht mehr kümmern, was diese Anhänger denken, sondern von oben, von Regierungsseite her kommuniziert, die muss sich immer gewiss sein, dass es da Abspaltung geben kann, dass es da Leute geben kann, die sagen, nicht mehr mit der. Und immer, wenn bestimmte Personen nicht integriert werden können, dann haben die oft eine Neigung, eine eigene Partei oder eine lokale Bürgerbewegung oder sowas oder freie Wählerbewegung zu gründen. Aber auf Dauer ist das nicht. Und das stimmt, was Herr Schmiese vorhin gesagt hat. Die Parteien mögen sein, wie sie sind, aber sie sind nicht ersetzbar.
Also wird es keine politische Lücke für diese kleinen oder neuen Gruppierungen im Bund und bei dieser Bundestagswahl geben, Frau Kanzler?
Also ich glaube auch, dass es keine Lücke geben wird. Dazu stehen einfach zu viel ernsthafte Fragen, die nicht mal auf Bundesebene zu lösen sind, sondern allenfalls auf europäischer oder globaler Ebene, wie die Wirtschaftskrise, doch im Vordergrund. Und ich glaube, dass die Leute das auch merken.
Ja, und man muss natürlich sehen, dass allerdings, wenn man mal zusammenzählt, die Parteien, die als sonstige dann immer in den Wahlstatistiken erscheinen, die Zahl nimmt natürlich immer zu. Früher waren es ja nur ganz wenige sogenannte sonstige Parteien, die noch angetreten sind. Und ich weiß gar nicht mal, wie viel auf der Liste waren, als ich zur Europawahl gegangen bin in Nordrhein-Westfalen. Aber dann, ich glaube, ich habe über 31 Parteien auf dieser Liste gesehen. Was ich damit nur sagen will, damit wird natürlich auch die 50%-Hürde, die man eigentlich normalerweise erreichen sollte, gar nicht mehr als notwendig erachtet, weil ja die Reststimmen weggerechnet werden müssen. Und dann haben wir ja bei der kommenden Wahl ja auch noch das Problem der Überhangmandate, was diesmal ein besonderes Problem darstellen kann und wo ich befürchte, dass es dadurch auch vielleicht sogar eine erhebliche Verzerrung geben könnte, wenn das so eintrifft, wie das manche Analytiker gesehen haben.
Und dennoch haben wir natürlich ein Problem, auch wenn ich vorhin sehr für die etablierten Parteien sozusagen gesprochen habe. Wir haben in Deutschland jetzt eine Unwucht im System, weil wir eine vergleichsweise doch noch starke Union haben, die fast noch an die 40% heranreicht und eine extrem geschwächte und fast nicht erklärbar geschwächte SPD haben, die einfach nicht zurückholt, was letztlich muss man es sagen, ich glaube, der destruktive Mann in der SPD war Gerhard Schröder, ob man die Reformen nun mag oder nicht, aber er hat seine Anhängerschaft völlig verwirrt, ist durch seinen Zickzackkurs so gelaufen, dass er im Grunde die Anhängerschaft weitgehend verloren hat, die bis heute vermutlich eher emotional nicht mehr zurückfindet zu dieser Partei. Und das bringt eine Unwucht, weil wir, und da kommt das schwedische Modell wieder, da hat die Sozialdemokratie das im Grunde auch erlebt. Über Jahre war sie die stärkste Partei, hatte kaum konservative, ernstzunehmende Gegner. Hier wird es jetzt umgekehrt möglicherweise sein. Wir haben also einen vergleichsweise gefestigten bürgerlichen Schwerkraft noch auf der einen Seite, aber es fehlt eben das wirkliche Gegenstück. Und vielleicht wird es in einigen Jahren so eine Reunion, eine Wiedervereinigung auf der Linken geben, dass es also zwischen Linkspartei und SPD wieder eine stärkere Partei gibt. Das muss der Demokratie insgesamt nicht schaden, weil sie dann vielleicht wieder rund läuft und wir auch sozusagen das Checks and Balances System haben. Wenn wir es nicht haben, dann führt es tatsächlich zu einer Zersplitterung und wirren, möglicherweise wirren Bündnissen, die dann die Regierenden auch mal ablösen können. Das sehe ich als Problem für die Zukunft.
Ja, das Grundproblem ist in der Tat, wie geht es den beiden großen Volksparteien? Denn die waren ja eigentlich die Stabilisatoren des deutschen Parteiensystems, an dem sich dann auch die anderen kleineren Parteien mit den Koalitionsmöglichkeiten orientiert hatten. Wir sehen ja, dass ja in Sachsen die SPD ja fast so viele Stimmen, also etwas mehr, glaube ich, als die NPD hat, also bei unter 10%. Da in Sachsen haben wir ja sogar ein 6-Parteien-Parlament. Und das Problem ist, wenn es der einen Volkspartei schlecht geht, der SPD, geht es meines Erachtens auch letztlich der anderen Volkspartei, CDU, auch schlecht. Denn beide sind ein Stück weit aneinander gekettet.
Naja, man kann das sagen, Herr Langguth, wie beim Zahnarzt. Es fehlt der Gegenbiss. Wenn Sie sozusagen einen Backenzahn weghaben oben, dann wird er unten, auch wenn er noch gesund war und haltbar war, nicht lange halten. Sie brauchen den Gegenbiss. Und da sehen wir jetzt im aktuellen Wahlkampf ja, die Union hat den Gegenbiss nicht wirklich, weil es ein schwacher Partner ist oder ein schwacher Gegner. Und das macht Schwierigkeiten. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Und bleibt sie aus, dann wird es auch schwieriger für die, die vermeintlich die Nase vorn haben.
Liegt das vielleicht auch daran, dass gerade die beiden großen Volksparteien auch keine ganz großen Visionen mehr haben, die über die Tagespolitik hinausgehen, die ganz großen Ziele fehlen?
Wir sind ja keine, unsere gegenwärtige politische Landschaft ist ja entzaubert von allen Philosophien. Wir leben ja nur noch in einer pragmatischen Welt, in der ja kaum noch Utopien oder reale Utopien oder politische Philosophien eine Rolle spielen. Die Parteien, und das ist übrigens auch vielleicht ein Markenzeichen von Frau Merkel, ob man das positiv ansieht oder nicht, sei dahingestellt. Sie ist ja eine entideologisierte, sehr pragmatische, an der Realität orientierte Politikerin. Das ist übrigens vielleicht gerade der Grund, warum die Leute sie doch relativ so sehr schätzen.
Widerspruch, Frau Gaserow?
Ja, es geht, natürlich gibt es vielleicht nicht mehr die großen Visionen der Parteien, aber bei der Bundestagswahl geht es natürlich trotzdem um ganz konkrete Themen und auch sehr konkrete Entscheidungen. Ja, aber also wir reden über Klimapolitik, wir reden über Energiepolitik, wir reden über Steuerpolitik. Also es ist nicht so, dass es da um nichts geht. Und
aber es gibt
die
keinen
Wählerinnen
Richtungswahlkampf wahrscheinlich.
Keinen Richtungswahlkampf, aber die Leute könnten ja schon genau hingucken und sagen, wollen wir einen Mindestlohn, wollen wir Steuererhöhung, wollen wir unsere nächste Generation eine Steuerlast aufbürden, die kaum noch abzuarbeiten ist.
Aber die da große gibt es also ideologischen
Richtung
Debatten
mehr Gerechtigkeit, Richtung mehr Freiheit,
Richtung
mehr Sicherheit, das gibt schon
Richtungskern.
Aber die großen ideologischen Debatten der Vergangenheit, die gibt es in der Gegenwart nicht.
Herr Neugebauer, Sie atmen so schwer.
Ja, also einmal wollte ich noch vorhin sagen, zu den es fehlt hier eine kleine Partei und die Piratenpartei erfüllt eben noch nicht die Rolle, die so als dynamisches Element in dieses Parteiensystem reinkommt. Ich meine, man soll nicht an Herrn Seehofer denken, der ist ein dynamisches Element in der möglicherweise Zerstörung der Parteibeziehung innerhalb der Union. Und vielleicht haben wir dann doch ein 6-Parteien-System, wenn wir ihn als eigenständig erzählen. Aber es fehlt auf der anderen Seite schon an jenen Visionen, die sagen, wohin soll denn eigentlich Klimapolitik gehen, außer dass man sagt, 2 Grad weniger. Wohin denn Energie, mit welchem Ziel? Ja. Und das ist in der Tat schon ein Problem der Parteien. Und da überzeugt das in Angebote nicht. Aber das, wenn wir das wiederum von Personen abhängig machen, dann vergessen wir, dass Parteien die Aufgabe haben, in sich zu diskutieren, was denn ihr Selbstverständnis ist, welche Interessen sie vertreten, wie sie das durchsetzen wollen. Und vielleicht fehlt einfach diese Diskussion, wenn die Union nicht mal ein Wahlprogramm diskutiert, sondern die Vorstände Vorarbeiten verabschieden lässt. Wenn das SPD-Programm nur ein Angebot ist zur Einheit in der Partei, aber ohne Richtung zu geben, was ist eigentlich soziale Gerechtigkeit in der Zukunft? Tja, dann.
Naja, auch hier möchte ich sagen, dass mit der Weitsicht, den emotionalen Themen, die Parteien früher hatten und vielleicht auch haben konnten, man fair umgehen muss. Ich glaube, auch die privaten Lebensentwürfe heute sind nicht mehr revolutionär. Die Leute stellen sich das nicht vor, sondern im Grunde ist das Ganze doch immer pragmatisch und irgendwie auch die Mitte abdeckend, wie die meisten Leute leben. Und so werden sie halt vertreten von den Parteien. Und wir haben auch kaum noch die Blöcke. Auch international werden sie auch nicht mehr die großen Kämpfe finden, die es vielleicht sonst zwischen den Blöcken gab, zwischen den verschiedenen Systemen, die Suche nach dem dritten Weg. Das alles ist natürlich auch seit 89 nicht mehr so da und deswegen kann man den Parteien nicht vorwerfen, dass sie hier nicht Popanzer aufbauen, die sie dann bekämpfen wollen, weil sie einfach nicht existieren. Und ich finde, da muss auch ein fairer Umgang mit den politischen Vertretern stattfinden und deswegen sitzen wir, glaube ich, auch hier und diskutieren das.
Deutschlandradio Kultur, weiter wie bisher oder doch Piratenpartei? Was sollen wir nur wählen? Im Wortwechsel diskutierten Vera Gaserow von der Frankfurter Rundschau, Dr. Wolf Schmiese von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Dr. Gero Neugebauer von der FU Berlin und Dr. Gerd Langguth von der Universität Bonn. Vielen Dank. Nach den Nachrichten das Konzert von den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, und zwar das Kammermusikfest der Preisträger im Schloss Hasenwinkel und im Schloss Ulrichshusen. Matthias Thiel wünscht ein schönes Wochenende.